Einen wundervollen guten Tag. Mein Name ist Peter Lippert und herzlich willkommen hier zu unserem Podcast Takeover zusammen mit den Schülerinnen und Schülern der Rahn Education Freien Oberschule in Leipzig. Es freut mich, dass wir heute zur dritten Folge ansetzen. Wir sind heute wieder toll besetzt mit jungen Menschen, die uns begleiten. Alle waren schon einmal hier und wir haben das Konzept unseres Podcasts ein kleines bisschen verändert. Wir haben uns diesmal auf ein ganz bestimmtes Thema vorbereitet und ich möchte ganz kurz unsere drei Personen bitten, sich noch einmal kurz vorzustellen für die, die auch neu zuhören.
Ja, also ich bin Ivo, ich bin 15 Jahre alt, gehe an die Rahnoberschule Leipzig und nehme jetzt den Podcast mit meinem Schulleiter auf.
So, auch bei mir Runde 2. Ich bin Josua, bin auch 15 Jahre alt, gehe auch auf die Rahn-Schule und bin heute sehr gespannt auf das Thema und gibt auf jeden Fall sehr viel zu erzählen.
Ja, und ich bin Georg, ich gehe ebenfalls mit den anderen beiden, die ja auch im Podcast-Studio sitzen, in eine Klasse. Bin auch 15 Jahre alt, genau.
Super. Unser heutiges Thema ist die US-Wahl, die uns ja bald ereilen wird. Und ich möchte euch erstmal fragen, wie nehmt ihr denn den aktuellen US-Wahlkampf wahr?
Also ich nehme ihn persönlich relativ stark wahr, weil ich mich für das Thema auch ein Stück weit interessiere und ich mich auch ganz abseits von dem Podcast jetzt informiert habe, zum Beispiel über diverse Dokumentationen und aber auch in Social Media, zum Beispiel über Instagram. Da sieht man ja auch häufig zum Beispiel Memes. Kamala Harris hat da ging ja eine riesige Meme-Kampagne rum. Und da hat man das natürlich alles sehr stark mitbekommen und auch die Meinung von vielen anderen Leuten im Internet, die das auch als wirklich historischen Wahlkampf sehen. Ja.
Also ich meine, ich nehme den natürlich auch wahr. Ich meine, man muss ja trotzdem nochmal wissen, dass die USA einfach eine Weltmacht ist und dass es auch eine große Rolle spielt, was wirklich dann zum Schluss wirklich gewählt wird. Aber es ist jetzt natürlich nicht so groß wie die Sachsenwahl oder in Deutschland eine Wahl, weil man redet ja jetzt nicht einfach mit Freunden drüber. Aber trotzdem nimmt man das schon wahr, weil jetzt auch mit den Attentaten, die passiert sind, da kommt schon echt viel dabei rum eigentlich.
Mhm. Ja, also man bekommt sehr, sehr viel mit. Auch wenn man sich nicht dafür interessiert, bekommt man sehr, sehr viel mit über Social Media und so weiter. Vor allem über die Attentate. Ja, also wie Josua schon gesagt hat, muss ich sagen, man sollte sich auf jeden Fall dafür interessieren, weil, wie schon gesagt, die USA ist eine Weltmacht. Und wenn ich mir mal anschaue, was da Donald Trump vor 2 Jahren gesagt hat, als Russland die Ukraine angegriffen hat, wo er meinte, oder ich glaube, er meinte, er würde direkt eine Atombombe nach Moskau schicken, wenn er Präsident wäre. Ich glaube, dass man da wirklich mal überdenken muss.
Er hat gesagt, dass er sofort beenden würde, den Krieg.
Ja, soweit ich das weiß, hat er mal so einen Vorschlag gebracht, in dem er irgendwie gesagt hat, man sollte eine Atombombe auf Russland oder werfen und das dann halt mit einem chinesischen Logo versehen.
Ja, aber dass Trump absurde Sachen sagt, das also, wissen wir ja mittlerweile alle.
Desinfektionsmittel spritzen und so weiter, das
ist genau, ja also nichts Neues. Donald Trump natürlich einer der Präsidentschaftskandidaten erneut, der natürlich auch polarisiert. Ihr habt schon gesagt, wie ihr ihn so selbst wahrnehmt. Was sind denn so Aussagen, von denen er sagt, also ich habe schon gerade angefangen, die gehen gar nicht und gibt es auch positive Aspekte an Donald Trump?
Also ich fand natürlich jetzt, dass ich weiß nicht, wann das Duell ganz genau war, das TV-Duell gegen Kamala Harris und Donald Trump, da, ich meine, das war ja eigentlich zum Schluss, war dann eher schon positiver, war dann schon Kamala Harris dran, weil Donald Trump ja wirklich einfach viel Scheiß gelabert hat, um es wirklich mal so kurz zu sagen. Der einmal das erzählt, dass irgendwie die Migranten in Springfield irgendwie die Haustiere von den Einwohnern essen und also genau. So, wo man sich so denkt, also ich weiß nicht, was ich jetzt dazu sagen soll, das ist einfach völlig
absurd,
ja. Aus dem Rand gegriffen und es gibt ja keine Statistiken, kein Polizist aus dem Staat hat irgendwie jemals was darüber berichtet oder erzählt und also es ist einfach aus dem Nichts gegriffen. Das ist einfach wirklich absurd, dass der wirklich in dem Land, was wirklich eine gewisse Art und Weise von Weltherrschaft hat, sowas ausspricht oder einfach so ein Müll, aber sozusagen.
Ach, okay, Weltherrschaft würde ich jetzt nicht sagen. Nein,
jetzt ist Weltherrschaft, aber er hat schon, ich meine, Amerika hat schon eine sehr große Bedeutung. Also,
das auf jeden Fall.
Das wollte ich jetzt damit ausdrücken.
Also ich denke, positive Aspekte bei Trump sind nicht wirklich die politischen, sondern dass Trump kann reden und er kann überzeugen, was man ja sieht im Wahlkampf. Mhm. Und ich glaube, das ist so eine Eigenschaft, wo ich sagen würde, das ist positiv oder das ist vielleicht auch wichtig für einen Präsidenten, dass er mit den Sachen, die er sagt, andere Leute überzeugen kann, auch wenn es vielleicht Müll ist, weil viele Leute davon nichts verstehen, aber er kann halt reden. Mhm. Und er hat ein ziemlich gutes Dastehen vor seinen Zuhörern, und er bringt die Leute auch dazu, dass sie ihm zuhören. Und ich glaube, das ist positiv an ihm, nicht wirklich das Politische, weil das ist, glaube ich, das, was auch ein Land braucht, jemand, der sich durchsetzt. Aber ich glaube, dafür ist Trump jetzt nicht wirklich der geeignete Präsident.
Ja, also bei mir ist es so, natürlich habe ich diese Aussagen von Donald Trump auch mitbekommen, zum Beispiel in Springfield in Ohio, diese, als er gemeinte, dass dort die Migranten die Haustiere essen würden, klauen würden und essen, die Hunde und die Katzen. Das ist natürlich absurd. Also ich glaube, dass da muss man schon wirklich viel Fantasie haben, um das zu glauben. Und ja, das waren halt auch noch ganz viele andere Aussagen auch noch zur Zeit seiner Präsidentschaft. Da hat er ja auch gesagt, dass es interessant wäre, sich Desinfektionsmittel zu spritzen zur Bekämpfung des Coronavirus. Ja,
stimmt, als Impfung, ne?
Ja. Also, und auch diverse andere Aussagen hier mit den Atombomben, mit auf Russland und sowas. Oder auch die Drohung in Richtung Nordkorea, das, naja, natürlich muss man sagen, in Nordkorea ist halt auch ein Diktator, also das heißt auch, da ist halt ein Diktator, und meine Überzeugung ist halt, dass der auch komplett durchgeknallt ist, und die beiden haben sich halt gedroht, und das war einfach, das war armselig, das war...
Zwei kleine Kinder, die sich streiten.
Ja, eben. Ja, da hat man, dieses Gefühl hat man ehrlich bekommen. Ja,
ja, vielen Dank, Georg. Ich glaube, wir müssen, wenn wir über Donald Trump sprechen, und Ivo, du hast es vorhin kurz angesprochen, über seine Sprache einmal kurz sprechen. Ich meine, ich bin Deutschlehrer, ich mache das natürlich, dass wir das ein bisschen uns genau mal anschauen. Ivo, du hast gesagt, dass es sehr positiv ist, dass Donald Trump mit seiner Sprache die Menschen erreicht.
Ja.
Dem würde ich tatsächlich nur teilweise zustimmen, denn die
er hat
Art
schon keine schlechten Argumente manchmal.
Das ist Populismus.
Die Art und Weise, wie er spricht, hat einen Gedanken, dass er eine Gemeinschaft formt, indem er ganz viele andere Menschen ausschließt. Und deswegen sind die Trump-Anhänger auch total auf seiner Seite, weil wir sind zusammen und die anderen, das sind die, gegen die wir kämpfen.
Ja,
und
das ist immer wir und die anderen.
Genau. Und das ist natürlich eine Form von Rhetorik, die eine große Gemeinschaft schafft, ja, innerhalb dieser Gruppe. Aber außerhalb dieser Gruppe hat er natürlich große Feinde, und das hat man auch gemerkt an den verschiedenen Attentaten, die jetzt auf ihn gefolgt sind.
Trotzdem muss ich Ivo schon ein bisschen zustimmen. Ich meine, das ist einfach so, das ist in Deutschland, das ist in jedem Land so, auch in jedem Unterricht. Wer gut reden kann, hat in der Regel einfach Vorteile. Also wer jetzt zum Beispiel das beste Beispiel finde ich Vorträge, wer jetzt einen schlechten Vortrag hat, aber reden kann, der hat halt in der Regel trotzdem auch eine gute Note.
Der kann sich auch so ein bisschen rausreden, ne?
Ich glaube, was man vielleicht auch noch ergänzen muss, ist, dass dieses, ich glaube, allgemein diese so Leute wie Trump bauen oder haben halt viel Populismus in sich. Also da wird teilweise die gesamte Argumentation auf eine Lüge aufgebaut, sodass du die Schwierigkeit hast, darauf überhaupt zu antworten oder Gegenargumente zu bringen, weil einfach dieser Grund, der dafür geschaffen wurde, ist halt einfach eine Lüge oder nur eine Halbwahrheit.
Ich finde auch irgendwie, dass Trump immer so mäßig so wie America First spricht, dass wir sind die Eins, und dass auch nicht die Menschen, die in Amerika wohnen, sondern wirklich nur die Amerikaner. Ich finde, so redet er immer, dass er immer so diesen klassischen Satz halt immer, dass er den wirklich zu Wort bringt. Das finde ich so seine Art und Weise, wie er wirklich seine Reden hält.
Ja,
das
klar.
Ist einfach...
Ich glaube, das, was ihn auch so erfolgreich macht, ist, dass er eine sehr einfache Sprache hat. Ja, also er kann die Dinge, die sehr komplex sind, sehr stark vereinfachen, damit auch, also nicht immer richtig vereinfachen, ne? Aber er erreicht damit viele, weil er auf einfache Wahrheiten mit einfachen Worten reagiert.
Und Populismus.
Das funktioniert sehr gut, und das funktioniert in Deutschland ja auch sehr gut. Das darf man auch nicht vergessen, dass wir da an einem Punkt sind, bei dem das ganz, ganz ähnlich ist. Donald Trump ist ja nur einer der Präsidentschaftskandidaten. Wir haben auch noch Kamala Harris als zweite Person. Davor möchte ich kurz eine kleine Episode sprechen, denn Kamala, ich sage das deswegen so oft, weil sie einen extra Werbespot machen lassen hat, wie man ihren Vornamen richtig ausspricht, weil so viele Menschen nicht wussten, wie mache ich das, und das war, glaube ich, vor vier Jahren, als sie auch dort als Vizekandidatin angetreten ist, hat sie diesen Werbespot gemacht, und man merkt immer wieder, auch wir haben Schwierigkeiten, weil es so ungewöhnlich ist, diese drei A's.
Oder wie in Deutschland war der Camilla.
Genau, wir denken irgendwie an Camilla, ne? Aber das ist tatsächlich in dem Falle nicht richtig. Ja. Wie findet ihr denn die demokratische Präsidentschaftskandidatin?
Also ich weiß jetzt über Harris nicht so viel, weil ich meine, es ist ja dann doch schließlich einfach neu, und sie war ja Vizepräsidentin, und da weiß ich jetzt einfach nicht so viel. Aber über Joe Biden an sich, der mag sein, er war nicht schlecht, ist okay, kann man unterschreiben, aber er war halt einfach zu alt, das muss man schon sagen. Ja. Also die Dinge, die er mal aus Versehen gesagt hat, wie mit Putin und Zelensky verwechselt, ja, oder ich weiß nicht, war das seine Tante, die er irgendwie angesprochen hat als seine Frau, und ich meine, wie alt ist der, 85?
Ja, ich glaube, mit 78 hat er seinen
Präsidenten. Also weit über 80 ist er auf jeden Fall. Also,
und ich meine, wie gesagt, überleg mal, wenn ich jetzt zum Beispiel an meinen Opa denke, ich meine, er ist ja dann doch trotzdem schon noch relativ fit, Joe Biden, aber trotzdem mit 85 kann man einfach kein Land mehr regieren. Der ist sicherlich noch fit für sein Alter, aber einfach, das ist, also finde ich auf jeden Fall gut, dass er abgetreten ist,
muss ich schon sagen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber leidet er nicht auch ein Stück weit unter Demenz oder so?
Die Stimmen kommen immer wieder immer raus.
Also ich muss dem, was Josa gesagt hat, komplett zustimmen. Also Kamala Harris kenne ich jetzt, also weiß ich jetzt auch, bin ich jetzt nicht derjenige, der da sehr, sehr informiert drüber ist und der da ganze Biografie offen hat im Kopf. Aber was ich jetzt zu Joe Biden sagen kann, ist jetzt eben auch das, was Joshua gesagt hat. Der ist bestimmt vor 20 Jahren wäre der bestimmt ein guter Präsident gewesen, oder vielleicht meinetwegen auch vor 15, 10 Jahren. Aber wenn, also ich meine 84, 85, glaube ich.
Ja, ich dachte
irgendwie
auch.
Also so jemand, der so alt ist, kann man, glaube ich, auch kein Land mehr überlassen. Ich meine sogar, es wäre auch die Entscheidung, die dann am Ende von ihm gefallen sind, wurden auch teilweise von seiner Frau getroffen, weil er es nicht mehr so richtig hingekriegt hat, so. Oder was Georg auch gesagt hat mit der Demenz. Ich meine auch, es wäre so gewesen. Ja, und dass er jetzt abgetreten ist, wie gesagt, das würde ich auch unterschreiben, dass ich das schon eher positiv finde, weil, wie gesagt, also wenn er Zelensky mit Putin verwechselt oder was weiß ich, oder in irgendeine andere Richtung guckt, dann weiß ich jetzt nicht, ob man so Menschen, also so eine Weltmacht überlassen kann, wenn man wirklich an Demenz leidet.
Aber trotzdem muss ich schon sagen, dass Kamala Harris auf jeden Fall deutlich frischen Wind bei den Demokraten reingebracht hat. Also ich meine, ich glaube, die Prognosen waren ja damals, als Joe Biden noch dran war, waren ja, glaube ich, dass die 30% oder 40% von Amerikas Stimmen haben. Und jetzt ist ja aktuell von Prognosen Harris ja sogar noch vorne. Also jetzt war ganz knapp.
Aber ich glaube, was man vielleicht noch sagen muss, ich glaube, dieser Rücktritt von Joe Biden, der war eigentlich überflüssig. Der hätte eigentlich schon längst passieren sollen.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, alle damit gerechnet, schon, dass irgendwas passieren wird.
Er war ja sogar schon im Duell mit Donald Trump hier im Fernsehen.
Ja.
Und zu Kamala Harris, ich finde sie als Präsidentin vielleicht, da fände ich sie schon gut, weil ich einfach die Demokratische Partei in den USA, die sind ja liberal und progressiv eingestellt. Und natürlich haben die ja auch so, soweit ich jetzt ein Stück weit ihre Ziele erkennen konnte, war das natürlich hier einmal die Gesundheitsvorsorge, also hier Affordable Care Act oder wie das heißt, dieser Obamacare oder wie die das genannt haben. Und auch Klimaschutzmaßnahmen.
Steuersenkung.
Ja, und Unterstützung der Mittelklasse und auch strengere Waffengesetze. Ich bin jetzt zwar kein US-amerikanischer Staatsbürger, aber wenn ich einer wäre, dann würde ich diese Ziele wirklich auch aus Überzeugung
unterstützen. Hat sie nicht noch irgendwas mit Abtreibungsrecht mal gesagt?
Sie hat sich sehr dafür eingesetzt, dass das Abtreibungsrecht, also die Rechte auch für Frauen, deutlich mehr gestärkt werden. Da natürlich auch als Anwältin lange Zeit unterwegs und hatte einfach einen sehr großen Fundus an juristischen Hintergrund. Ja, das ist natürlich in der Politik immer sehr, sehr hilfreich. Und auch 1964 geboren, ja, damit deutlich jünger als den 1946 geborenen Donald Trump. Ja, also das merkt man schon, dass einfach ein ganz großer Unterschied ist zwischen den beiden. Genau. Wenn wir uns nochmal die beiden im, also die beiden im Vergleich anschauen, Donald Trump und Kamala Harris, wer glaubt denn ja, hat die Demokratische Partei eine Chance?
Ja, ich denke definitiv.
Schon, ja. Also ich meine, alleine, dass Harris jung ist, also jetzt nicht, dass sie irgendwie damit besser aussieht oder was weiß ich, sondern dass sie einfach jung ist und mal wirklich frischen Wind in die in der USA reinbringt, das macht einfach schon viel. Ja. Also Joe Biden und Donald Trump waren jeweils, sind einfach alt und das ist ja auch okay und trotzdem haben sie ja schon viel Ahnung, aber einfach mal eine junge Person, das macht schon einfach viel.
Ja, das ist, man muss ja auch sagen, hier mit Johnson, es kommt ja vor allem auf die Swing States an. Ja. Also auf zum Beispiel Arizona oder Nevada, das sind ja wirklich die Staaten, worauf es ankommt. Ich meine, die Demokratische Partei hat ja auch wirklich schon seit Jahren, Jahrzehnten Erfolge in zum Beispiel New York, Washington oder Kalifornien, während die Republikaner zum Beispiel in Utah oder Alabama erfolgreich waren. Ja, und da ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie auch nächstes Jahr wieder in diesen Staaten gewählt werden, also die Wahlmänner dort gewählt werden. Und was ich auch ganz interessant finde, ist, dass von den Demokraten, also ich habe jetzt eine Statistik angeschaut von Statista, 87% der Wählerschaft tatsächlich schwarze Frauen sind und 72% die Stadtbevölkerung der nordöstlichen Staaten. Das finde ich auch, das finde ich faszinierend. Und auch hier bei den Republikanern, das ist 78% weiße Evangelikale sind. Ich meine, das ist ja eine riesige Wählergruppe.
Also es heißt ja auch, dass größere Städte oder Städte eher tendenziell links wählen, also sprich die Demokraten und eher so auf dem Land, dann eher doch die Republikaner sind. Das ist einfach schon seit Jahren so und ich denke, dass das auch immer noch so bleiben wird.
Ja, der Unterschied ist in Deutschland gar nicht so
unterschiedlich.
Ja, das ist tatsächlich ganz ähnlich, dass in den größeren Städten eher progressiv, eher links-grün gewählt wird und auf dem Land tendenziell, natürlich nicht immer, ne, auf dem Land eher konservativ.
Ja.
Ja, das ist ein Trend. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass sich Menschen in Städten anders berücksichtigt fühlen als auf dem Land.
Weil es auch einfach normal ist. Also ich meine, es ist normal, dass einfach viel mehr Tourismus da ist. Und es ist so ein, ich würde jetzt nicht sagen, normal klingt irgendwie komisch, aber auf dem Land ist einfach so eine Familie, jeder kennt sich untereinander. Das ist einfach was anderes.
Naja, ich glaube, was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, ist, dass, ich weiß nicht, ich glaube, das hat Humboldt einmal gesagt, dass die gefährlichste Weltanschauung die ist, von den Leuten ist, die Welt noch nie gesehen haben. Mhm. Ich glaube, sowas in der Art, mir fällt jetzt das genaue Zitat nicht mehr ein, aber das finde ich ziemlich faszinierend, weil man das halt auch hier in Deutschland auch übertragen kann, dass dort teilweise sind in Dörfern zum Beispiel Leute, die noch nie wirklich Europa sogar verlassen haben, also die meiste Zeit nur in, ich sag jetzt mal zum Beispiel Sachsen oder sonst wo waren und dann nie wirklich jetzt eine wirklich universelle Lebensanschauung haben und dann vielleicht auch Angst haben vor.
Ich glaube, das ist sehr vorurteilsbelastet. Ich glaube, es gibt viele Städter, die genauso die Stadt noch nie belassen haben und noch nie auf dem Land waren. Ich glaube, das kann man schlecht.
Aber ich meine, in der Stadt gibt es ja auch ganz viele andere kulturelle Einflüsse. Ich meine, dort sind ja, die Stadt ist ja so, ich glaube, das
auf jeden Fall.
Ist ja auch teilweise multinational, das kann man sich ja anschauen, auch in Leipzig, ich meine, hier, es sind ja auch ziemlich viele Nationalitäten und da ist auch ein Stück weit, also ich bin der Überzeugung, dass dort vor allem die Sorge in der Politik von vielen Leuten, die auf dem Land leben, ist, glaube ich, die, dass die Menschen einfach ziemlich Angst haben vor fremden Menschen, vor fremden Kulturen, vor dem Fremden sozusagen.
Ja, aber das ist das, was ich vorhin gesagt habe, dass halt einfach auf dem Dorf einfach wie so eine Art Familie ist. Jeder kennt sich, jeder grüßt sich jeden Morgen, wenn da halt plötzlich irgendwelche neue kommen. Nee, das wollen wir nicht. So, um es so kurz zu fassen, das kann ich mir schon gut vorstellen, dass es auf Dörfern ist. Natürlich muss jetzt nicht heißen, dass es in jedem Dorf so ist, aber so grob ist das, glaube ich, die Gedankensweise.
Ja, ich glaube, wir lösen uns mal ein kleines bisschen von diesem Stadt-Land-Gedanken, weil wir uns da so ein kleines bisschen auch verfangen können. Und wir gehen mal ein kleines bisschen wieder zurück in die US-Wahl. Na klar, da gibt es einen Unterschied zwischen Land- und Stadtbevölkerung, wie auch bei uns. Aber lass uns da einfach noch mal ein kleines bisschen genauer reinschauen. Der US-Präsident hat ja verschiedene Möglichkeiten, wie er reagiert, was er also an Dingen tun kann. Unter anderem verfügt er ja auch über die Atomwaffencodes. Und da gab es ein ganz spannendes Gedankenexperiment, das würde ich euch einfach nur mal zukommen lassen. Und dann können wir darüber diskutieren, warum vielleicht Donald Trump nicht die beste Person ist für Atomwaffencodes. Und zwar ist es ja, wenn man die Atomwaffe betätigt oder ja, drückt und die Atomwaffencodes einfach verwendet, dann hat man ja erstmal direkt gar keine Auswirkung von dem, was passiert. Ja, so im Gedankenexperiment, man sieht ja eigentlich gar nicht, was passiert, weil die Leute, die betroffen sind, sind ja auf der anderen Seite der Welt. Vermutlich in der Regel. Aus dem Grund gibt es die Idee, dass man diese Atomwaffencodes doch irgendwie sichern sollte. Und zwar so, dass man einen Freiwilligen wählt, eine freiwillige Person. Und diese freiwillige Person kriegt eine Operation am Herzen, bei dem dann ein Speicherstick oder sonst irgendwas gespeichert werden, wo diese Atomwaffencodes tatsächlich drauf sind. Und diese Person muss immer mit dem US-Präsidenten umhergehen. Und dann, wenn es dazu kommen sollte, dass er wirklich, also der US-Präsident, Atomwaffen nutzen will, muss er als erstes die Person töten, und zwar händisch, bevor er an die Atomwaffencodes kommt, um
den Gedanken zu haben.
Genau. Ja. Ich töte jetzt gerade ganz viele Menschen und ja, ich muss jetzt einen Unschuldigen töten und das ist mir wert, weil das und das passiert ist. Das ist das Gedankenexperiment, was dahinter steht.
Mhm. An sich nicht schlecht. Also um das nochmal wirklich so klar in den Kopf zu kriegen, pass auf, wenn ich diesen Code jetzt eingebe, dann ist das nicht nur eine Person, nicht nur zwei, nicht nur drei, das ist eine ganze Bevölkerung.
Ja. Ja.
Aber wenn man mal überlegt, was Amerika allgemein für militärische Einsätze hat, sei es Ukraine, sei es überall eigentlich, da müssten ja schon, weiß ich nicht, wie viele Menschen gestorben sein, um diesen Befehl auszudrücken. Aber trotzdem, also an sich ist es nicht schlecht, aber man müsste auch erstmal so eine freiwillige Person finden.
Ja.
Aber ja, an sich, um das jetzt mal so, ich meine, es ist ja trotzdem nur ein Experiment.
Und ist ja nur Theorie.
Ja, Theorie.
Ja, wird denn nie so passieren.
Ist es schon nicht schlecht, um wirklich mal den Personen nochmal zu zeigen, pass auf, wenn ich das jetzt mache, töte ich wirklich viele Menschen. Mhm. Und das ja nicht nur in dem Moment, bis die Bombe einschlägt, sondern auch Generationen danach.
Ich glaube, dass es trotzdem, selbst wenn man dieses Experiment machen würde, es trotzdem Menschen gibt, die sich denken, ja, also wenn ich jetzt die Atombombe losschicke, sterben sowieso unschuldige Menschen. Warum sollte ich dann jetzt nicht einfach den unschuldigen Menschen töten? Es ist doch nur einer mehr oder so.
Na, ich glaube, dass ich in dieser Zeit zu dieser Person, da er immer mit dem Präsidenten rumläuft, so auch ein Stück weit eine emotionale Bindung aufgebaut hat. Und ich sage jetzt mal, ich glaube, dieses Gedankenexperimentes ist es ja, dass eine Person, mit der du so gut wie jeden Tag abhängst, sag ich jetzt mal, mit dem du vielleicht sogar eine Freundschaft, vielleicht so eine sehr gute Freundschaft, vielleicht auch noch mehr aufgebaut hast,
ja,
und die du dann töten musst, um Atomwaffen sozusagen abzufeuern, die halt wirklich
wieder Menschen töten.
Tausende von Menschen dann töten.
Ja, aber
das setzt die Hürde höher, wirklich Atomwaffen einzusetzen.
Auf jeden Fall, also ich meine, einen vierstelligen Code einzugeben, oder eine Person erstmal zu töten.
Ich weiß nicht, wie es klappt, aber ich glaube, es funktioniert
jetzt
anders.
Ja, aber jetzt trotzdem sagen wir einfach, einen Code einzugeben oder nochmal zuerst eine Person davor zu töten und das auch erstmal übers Herz zu kriegen. Also ich meine, ich weiß nicht, ob man schon mal in der Situation war, aber vielleicht irgendeinen mal gesehen zu haben, wie ein Huhn stirbt oder ein Rind. Also ich persönlich finde das dann schon immer hart. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt wirklich schaffen würde, jetzt irgendwie mal einen Huhn kurzen Hals umzudrehen.
Ja, ich glaube, das machst du am Ende ja nicht selber, sondern das machen ja am Ende.
Ja, aber trotzdem, um das mal gemacht zu haben. Ich meine, überleg mal, so in Deutschland isst man ja schon viel Fleisch und ich esse auch Fleisch, gebe ich zu, ist ja eigentlich jetzt auch nicht schlecht. Aber trotzdem finde ich es schon immer ganz gut, mal den Gedanken im Kopf zu haben, pass auf, jedes Stück Fleisch, was ich esse, muss ein Tier leiden oder was heißt, halt sterben. Und dass das auch jemand machen muss. So. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen was anderes, weil ich meine, ich denke jetzt nicht, dass man dann die Menschen isst, aber trotzdem ist es halt einfach. Ich meine, trotzdem ist es jetzt einfach.
Ich hoffe nicht.
Nee, ich glaube auch nicht. Aber trotzdem tötet man einfach halt Menschen. Und Menschen haben dann doch nochmal eine andere Beziehung im Gegensatz zu Tieren. Und das ist dann schon schwierig. Also ich weiß nicht, ob man das wirklich als Präsident oder allgemein als Mensch übers Herz kriegt.
Ich glaube, Ivo wollte noch was sagen.
Naja, also angenommen, es gibt Menschen, die sind sehr, sehr, sehr ziemlich krass mit Aggressionsproblemen zu stellen. Mal vor, dass so ein kleiner Streit ist und da bist du direkt sauer und dann ist am anderen Ende noch irgendein Land, was dich gerade sowieso abfuckt und dann tötest du halt einfach den Menschen und dann kommst du an die Code.
Na, ich glaube, was man da noch sagen muss hier mit Atomwaffen, mit Atomkrieg. Ich denke, falls es da überhaupt so weit kommt, also was ich nicht glaube, hier mit Gleichgewicht des Schreckens und was alles gibt, ich denke, also ich hoffe es zumindest, dass die USA da jetzt nicht den Aggressor darstellt und mit Atomwaffen beispielsweise auf China oder Russland feuert. Ich denke, dass sich das dann ein Stück weit als Rückschlag oder wie als Atomrückschlag oder wie das genannt wird, also dass man praktisch zurückschießt. Und ich glaube da...
Als Reaktion.
Genau, als Reaktion. Mhm. Ich denke einfach, dass du dafür einen geliebten Menschen oder geliebt, ungeliebt, das weiß man jetzt halt nicht, aber dafür halt einen Menschen tötest. Ich glaube, das bin ich mir sicher, das wird ein Stück weit, glaube ich, dem Präsidenten diese Situation egal sein. Vielleicht aus Rachegedanken, vielleicht auch als Pflichtbewusstsein oder vielleicht meint er, dass dieser Mann, der diese Codes in seinem Herzen drin trägt, dann auch ein Stück weit eine Verpflichtung gegenüber seinem Land hat oder so.
Ja. Das ist ja eine freiwillige Person, ne? Es wird niemand gezwungen. Ja? Also das ist im Gedankenexperiment so.
Ich meine einfach, dass dieses Gedankenexperiment ist natürlich nur theoretisch und es wird in der Realität niemals so vorkommen, bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich glaube, das wird jetzt nicht viel an der Situation ändern. Ob der dir jetzt in dem Herzen eingeschleust hat, diese Codes, oder ob sie der Präsident, die schon kennt, schon weiß.
Es geht jetzt nur rein um das Psychische.
Genau. Also Trump hat in seinen 4 Jahren, die er US-Präsident war, ja auch über die Atomwaffencodes verfügt. Er hat sie glücklicherweise nicht eingesetzt. Trauen wir ihm das zu, dass er sie erneut nicht einsetzt? Das ist die eigentliche Frage, die dahinter steckt.
Also,
Joshua.
Ich weiß es nicht. Also ich meine, er hat ja trotzdem ganz klar mehrfach gesagt, dass wenn er die Wahl gewinnt, dass er den Krieg stoppt in Russland und in der Ukraine. Und ich meine, wenn er das macht, ich glaube jetzt nicht, dass er jetzt zu Putin geht und ihm halt sagt, pass auf.
Es ist immer noch Trump, ne? Also
Und wenn er das macht, ich würde sagen, das löst dann schon einen Weltkrieg aus, wenn er das jetzt wirklich macht, weil ich glaube nicht, dass dann Russland das einschickt, sagt er, gut,
er hat recht, jetzt lassen wir's. Ich glaube, was man vielleicht bedenken muss, er hat ja gesagt, dass er den Krieg innerhalb von 24 Stunden beenden kann. Und ich glaube, das wird dann so sein, dass er auf Diplomatie ausgeht. Also ich denke nicht, dass er mit Drohungen, ich meine, ihm ist die Ukraine, ich glaube, ein Stück weit scheißegal. Ich glaube, dass er sich dann wirklich, also dass Trump da wirklich auf Putin eingewiesen ist. Putin sagt dann, keine Ahnung, gib mir vielleicht die Ukraine, jetzt mal ganz salopp gesagt, die ganzen Einzelheiten, was dort Putin wirklich als Ziel hat, wie viel Territorium der Ukraine.
Aber denkst du wirklich, dass Trump das demokratisch lösen würde?
Nein, er würde es nicht demokratisch lösen. Ich denke aber...
diplomatisch.
Oder, ich meine es diplomatisch, meine ich.
So.
Und ich denke, dass dann einfach es auf wirklich Putin angewiesen. Und er kann dann nicht sagen, nee, das finde ich nicht geil, weil Wählerversprechen innerhalb von 24 Stunden. Und wenn er es nicht einhält, dann ist es halt ein Stück weit auch ein Zeichen von Schwäche. Und Trump und Schwäche ist meiner Meinung nach, ich meine, er will sich ja selbst immer als starken Mann darstellen und ist ja auch von sich immer sehr überzeugt, sage ich jetzt mal.
Gut, aber viele Wahlversprechen, die er auch zu seiner ersten Präsidentschaftswahlkandidatur dort gemacht hat, hat er auch nicht gehalten.
Ja, aber ist überall so. Also das wird auch bei den Demokraten so sein, das wird auch in Deutschland so sein. Mhm. Oder was das wird, ist so.
Ja, das kannst du ja,
ich meine, das ist ja auch nicht möglich, also du kannst ja jetzt nicht, das schaffst du ja nicht.
Ja, Deutschland geht ja eine Legislaturperiode 4 Jahre, in Amerika genauso, in den USA. Und ich denke, da ist es unmöglich, keine Ahnung, in dem Wahlprogramm, da stehen ja wirklich, also zig Ziele. Und natürlich kannst du die nicht innerhalb von 4 Jahren alle umsetzen. Die Frage ist nur, wie viel von den Zielen schaffst du umzusetzen?
Na, das System in den USA funktioniert ja ein kleines bisschen anders.
Ja.
Der Präsident hat ja ganz andere Befugnisse als zum Beispiel unser Bundeskanzler. Ne? Wollen wir vielleicht darüber einen kurzen Moment sprechen, dass wir einfach uns nochmal gegenseitig abholen, wie funktioniert eigentlich dieses System in den USA? Wisst das?
Ja, also ich meine, es gibt im Gegensatz zu in Deutschland auf jeden Fall, mehr Mehrheitswahlrecht.
Ja, also du redest jetzt über die Wahl des US-Präsidenten.
Ja.
Genau, ja.
Also ich meine, da ist es ja schon so, dass pro Staat gewählt wird.
Ja.
Und dass wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, die Demokraten 51% haben, die Mehrheit, dass dann die anderen restlichen 49% halt einfach wegfallen.
Ja, also der Gewinner bekommt alles.
Genau, ja. Genau. Und so gab es doch mal letztes Jahr, oder zur letzten Wahl ja auch die Diskussion, dass eigentlich unterm Strich dann, wie hieß sie, Hillary Clinton eigentlich gewonnen hätte.
Ja, ist auch so.
Rein von Stimme her, ja.
Und das war ja dann, gab es ja auch so einen riesigen Auftakt sozusagen. Ja. Ja, so wird eigentlich, das ist so ganz schnell zusammengefasst, wie die wählen.
Ja, es werden ja, glaube ich, zuerst Wahlmänner überhaupt gewählt, die dann den Präsidenten wählen können. Mhm. Ja. Also ich glaube, jeder Bundesstaat wählt dort je nach Bevölkerung unterschiedlich viele Wahlmänner.
Ja.
Und die Wahlmänner wählen dann den Präsidenten.
Genau. Und es ist ein bisschen nach Bundesstaat unterschiedlich. Es gibt durchaus Bundesstaaten, da teilen sich die Stimmen auf. Aber dieses Prinzip, the winner takes it all, das ist tatsächlich in den meisten Staaten so. Ja, so dass es dann zu diesen ja, seltsamen Abwandlungen dort kommt. Und dann gibt es auch bestimmte Bundesstaaten, die als Red States bekannt sind und Blue States.
Ja.
Ja, das sind ja die Staaten, die traditionell
demokratisch oder republikanisch wählen.
Genau. Ja. Und die sogenannten Swing States, ja, wo es also noch nicht so klar ist und wo dann diese ganzen Wahlmänner dann auf die eine oder andere Seite gehen. Vielleicht kann man auch Wahlperson vielleicht sagen, aber es ist so im Bereich drin. Ja. Genau, damit haben wir den Präsidenten dann offiziell irgendwann gewählt. Das passiert ein kleines bisschen später eigentlich. Aber welche Aufgaben hat denn der Präsident?
Na, es ist auf jeden Fall anders als in Deutschland. Also bei denen in Amerika ist der Präsident wirklich der Präsident. Also
ja.
Da können jetzt alle sagen, nee, wir wollen das so machen. Zum Schluss sagt er halt das Wort. Also er hat halt einfach trotzdem, ich meine, wenn jetzt in Deutschland ein Kanzler was sagen würde, dann wird trotzdem nochmal abgestimmt. Aber trotzdem fällt dann in Amerika das letzte Wort oder wie es dann wirklich auch abgemacht wird, liegt dann halt am Präsidenten.
Ich glaube, der Präsident hat in den USA auf jeden Fall mehr Befugnisse als jetzt der Bundeskanzler in Deutschland. Ich glaube, es ist ja in Frankreich genauso. In Frankreich hat ja der Präsident auch viel mehr Befugnisse. Zum Beispiel, er kann jetzt einfach ein Gesetz beschließen, ohne dass es jetzt im Parlament demokratisch abgestimmt werden kann. Soweit ich das einmal verstanden habe. Ich glaube, er hat das Recht dazu.
Ich weiß jetzt nicht, wie es in Frankreich ganz genau läuft. Wenn wir jetzt auf die USA schauen, da hat er keine gesetzgebende Gewalt. Also der US-Präsident kann jetzt nicht einfach sagen, ich mache jetzt dieses Gesetz.
Also wie es in den USA ist, das weiß ich nicht. Aber ich habe das irgendwo schon mal gehört, dass es in Frankreich so ist. Vielleicht stimmt das nicht, vielleicht ist das wahr, ich weiß es nicht mehr.
Ich weiß es nicht, ich kann es mir tatsächlich nicht vorstellen, weil die Idee der Gewaltenteilung, also dass man die gesetzgebende Gewalt trennt von der ausführenden Gewalt, wie dem Präsidenten, ist, glaube ich, schon eines der wesentlichen Prinzipien.
Nicht. Gesetze, sondern vielleicht
Art Verordnung. So
Verordnung.
Genau, also so Art wie Notverordnung oder
genau,
sowas.
Genau.
Ja, genau. Das gibt es, glaube ich, in vielen demokratischen Staaten, dass dann die Staatsoberhäupter im Falle einer großen Krise ganz schnell Dinge beschließen können in Form von solchen Notverordnungen oder was es dann auch dort geht. Ja, das ist durchaus in verschiedenen Staaten möglich. Der Präsident in den USA hat vor allen Dingen, ist der Oberbefehlshaber des Militärs, kann also das bestimmen. Das ist bei uns auch anders. Bei einem Militäreinsatz bei uns bedarf immer der Zustimmung des Bundestags.
Genau.
Ja, das muss also abgestimmt werden bei uns. Und darum ist natürlich ein Mann, der gewählt wird und vielleicht auch gar nichts, oder eine Frau, die gewählt wird und gar nichts mit Militär zu tun hat und auf einmal an der Spitze dort steht, das muss man den Menschen auch direkt zutrauen können. Ja, und das ist natürlich eine Herausforderung. Finde ich.
Ja.
Na, und da, ich habe mit dem Konzept so und so, ist es ein bisschen seltsam, dass die Person dann wirklich da Oberbefehlshaber ist, weil man im Grunde genommen in den ganzen politischen Karrieren davor ganz andere Aufgaben hat und dann auf einmal führt man ein Militär an. Ja.
Weiß ich nicht.
Ja. Dann hat noch eine weitere Aufgabe, die der US-Präsident hat, und das habt ihr gesagt, ist das Vetorecht.
Ja.
Der darf also Gesetze ablehnen, die irgendwie dort reinkommen. Das ist natürlich eine ganz, ganz entscheidende Funktion und von der natürlich der Präsident auch häufiger Gebrauch machen kann. Und darum hat man vielleicht das Gefühl, dass er mehr Einfluss auf die Gesetzgebung hat als unser Bundeskanzler. Aber wir haben auch einen Bundespräsident, der auch ein Vetorecht hat.
Mhm. Ja? Aber ich glaube, dass der Präsident in den USA so unterm Strich mehr zu sagen hat als der Präsident in Deutschland. Also
ich meine, das ist ja auch nur repräsentativ, meiner Meinung nach. Zum großen Teil repräsentativ.
Bei uns,
ja. Ja, in Deutschland natürlich.
Der Präsident, also ganz oben würde ich das schon sagen, steht eher der Bundeskanzler an der Macht in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal. Mhm. Also der Präsident jetzt kann zwar Gefangene begnadigen zum Beispiel, aber so an der Spitze würde ich jetzt schon sagen, steht da eher jetzt momentan Olaf Scholz als Frank-Walter Steinmeier.
Ja, der kann sich, man kann sich auch selber begnadigen als Präsident der Vereinigten Staaten. Ja. Deswegen wurde ich, soweit ich weiß, das Verfahren, falls er irgendwie, also falls er wieder Präsident werden sollte, Donald Trump, das dann irgendwie eingestellt oder pausiert, sodass er sich nicht selbst begnadigen kann als Präsident. Ich meine, wenn man gerade da, also mitten in der Verhandlung ist, kann er einfach sagen, nee, ich begnadige mich jetzt selber.
Das ist doch auch ein Punkt bei den Demokraten, ne? Schutz der US-Demokratien, das wollten die doch auch ganz klar schützen.
Ja, was Donald Trump dort nach der Wahl abgezogen hat, hier mit Sturm auf das Kapitol und das war ja höchst undemokratisch. Ich meine, er hat ja
absolut.
Er hat ja dazu aufgerufen.
Und einfach auch unprofessionell sein.
Er kann nicht verlieren in einer Wahl, hat dann gesagt, dass die Demokratische Partei die Wahl betrogen hätte.
Gestohlen sogar.
Und hat dann so ein riesiges, also so einen riesigen undemokratischen Aufstand irgendwie hier in die Welt gesetzt. Und dort waren wirklich Leute dabei, die wirklich fanatische Trump-Anhänger, die ihn als Messias sehen, bis hin zu dieser IQ-Bewegung, wie die heißt, diese, wo die an irgendwelche Verschwörungen glauben.
Die QAnon.
QAnon, meine ich ja. Ich bin da jetzt nicht so im Stuff drin. Aber das ist ja, also das war ja höchst undemokratisch, unprofessionell und meiner Meinung nach einfach komplett kindisch.
Das finde ich auch das Krasse bei Donald Trump, dass er wirklich so richtige Anhänger hat. Also ich meine, ich war auch schon mal selber in der in den Staaten. Da gibt es ja wirklich Menschen, die haben den Wohnmobil voll mit Plakaten, ihre Fassade mit einem Porträt von ihm. Ja. Oder auch, wie Georg vorhin gesagt hat, dass die ihn sich tätowiert haben. Und also,
auf die Stirn.
Ja, also das sind so Sachen, das finde ich, oder gibt es bei den Demokraten so in der Form nicht.
Ja. Ich finde es auch krass, dass jemand, wenn man so überzeugt von einer Person ist, dass man ihn als Messias sieht. Also wenn man von Donald Trump so krass überzeugt ist, dass man sich tätowiert und so weiter, würde ich sagen, ja, fraglich, aber solche Menschen gibt's. Aber das gleich als Propheten, in Anführungsstrichen, als Messias oder was weiß ich zu sehen, finde ich dann wirklich schon ziemlich Quatsch. Also da muss man schon wirklich sehr verblendet sein.
Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz großer Teil dieser Personenkult um Donald Trump. Ja. Ich meine, natürlich muss man sagen, dass ein großer Teil seiner Anhängerschaft wirklich streng christlich sind, also wirklich ultra fromm. Das kennt man ja, die Evangelikalen, das ist ja wirklich eine riesige Wählergruppe.
Ja.
Dort, das ist ja wirklich, ich sag auch meiner Meinung nach, auch wirklich radikal. Also zum Teil nicht alle natürlich, das kannst du natürlich nicht alles unter einem Kamm scheren. Aber das sind halt auch schon wirklich ein paar wirklich radikal und nehmen dann wirklich die Bibel 1:1 und lädt da jegliche Form von Geschlechterdiversität und auch von gleichgeschlechtlicher Liebe ab und dann auch teilweise wirklich radikal dann mit Strafen, also wirklich hohen Strafen, und die haben auch Macht, die haben auch Einfluss.
Absolut.
Ein Teil der Evangelikalen wünscht sich ja auch ein Stück weit, dass dort zum Beispiel Christen einen höheren Status haben als beispielsweise Atheisten oder Muslime, als sage ich jetzt mal Nicht-Christen, und das ist natürlich auch total undemokratisch und
Ja, darum plädiert man ja oft für die Trennung von Staat und Religion.
Das ist ja, glaube ich, auch ein Grundsatz der Demokratie, dass man Religion und Staat trennt.
Genau, obwohl die Einflüsse natürlich trotzdem sehr einfach da sind. Ja, also wir haben Parteien, die haben ein C in der Abkürzung drin, das für christlich steht, weil das natürlich auch unsere Demokratie auf den christlichen Grundwerten
und den christlichen Glauben. Ja?
Trotzdem ist natürlich das Ideal die Trennung von Staat und Religion. Ne? Ja. Und man muss dazu sagen, dass in den USA die Religion einen ganz anderen Stellenwert hat als bei uns.
Ja, klar. Ja,
das ist da. Es gibt viele Bundesstaaten, in denen der Kreationismus gelehrt wird. Also anstelle von, der Mensch hat sich entwickelt, wie Darwin das beschrieben hat, wird da gelehrt, Gott hat die Welt geschaffen und was weiß ich, vor 2000 Jahren, vor 6000 Jahren ist die Welt entstanden. und oder vor 4000 Jahren, ich weiß jetzt gerade gar nicht so genau. Und da ruht alles und die Dinosaurierknochen, die man gefunden hat, was weiß ich, das sind vielleicht irgendwie alte Fake. Wesen oder so. Ja,
Götter, alte Götter.
Alte Götter oder ja, also das, da gibt es wirklich sehr viele, auch im Staaten, im die ihr Bildungssystem verändert haben, um genau, ja.
Wähler.
Alternative, alternative Fakten, wie man jetzt so schön sagt, dort auch schon unter den jungen Menschen zu verbreiten.
Ich glaube, es geht ja vor allem wirklich um Wähler. Ich meine, die Evangelikalen, das ist ja halt einfach eine Glaubensrichtung, die sind ja, also haben wirklich auch einen ziemlich großen politischen Einfluss. Das war ja nicht, das ist ja nicht nur mit Donald Trump so groß geworden, das gab es ja auch schon davor, zum Beispiel. Ich habe gerade den genauen Namen vergessen, das, ich glaube, es war Reagan oder wie der hieß. Ich bin mir da nicht mehr sicher. Auf jeden Fall gab es auch einen Präsidenten, der die Evolutionstheorie geleugnet hat für die Evangelikalen und dass die, ich sag jetzt mal, Pastoren dazu aufrufen, die Republikanische Partei zu wählen.
Ja, solche Tendenzen gibt es immer. Gab es auch schon lange Zeit zuvor. Das ist natürlich nicht immer so, ja. Also das gibt sowohl Menschen, die dem evangelischen Glauben angehören, die ganz anders ticken und ganz anders denken,
klar,
die Bibel auch ganz anders auslegen.
Wie gesagt, das kann man ja nicht alles unter einem Kamm stellen. Ich bin ja auch Christ, ich bin auch evangelisch.
Ja.
Und ich habe da natürlich auch ganz, ganz andere Werte.
Ja, genau. Bei denen es gibt ja auch viele Menschen, die einfach nur das halt einfach widerspiegeln, was eine autoritäre Person sagt, wie zum Beispiel Donald Trump. Wenn es Donald Trump sagt, ich weiß es nicht, dann glauben die das halt auch einfach.
Ja, na klar, Personenkult.
Ja, das ist halt auch so ein großer Punkt, was jetzt auch vielleicht gar nicht mal so ein richtiger christlicher Gedanken ist, aber nur weil es Donald Trump sagt, ist es meine Meinung.
Aber was ich ganz interessant finde, ist, dass sich die Demokratische und eine Republikanische Partei so entgegengesetzt entwickelt hat. Früher war das ja so, dass die Demokratische Partei die Partei der Südstaaten waren und auch eher konservativ eingestellt waren, also wirklich noch für Sklaverei damals noch. Und die Demokratische Partei ist auch die älteste Partei in den USA. Und das finde ich einfach total faszinierend, dass sich das dann jetzt so eine Zeit entwickelt hat, dass jetzt die Republikaner, die damals eher linke eingestellt waren, jetzt die Rechtskonservativen sind und die Demokratische Partei dann eher jetzt progressiv, eher links eingestellt ist. Und das finde ich total faszinierend, dass sich das so geändert hat.
Sich wandelt.
Wandelt, so diese die politische Meinung, das politische Feld der beiden Parteien.
Das ist, glaube ich, etwas Übliches. Das passiert auch, also in Deutschland, wenn man sich mal anschaut, was zum Beispiel die SPD gefordert hat in den 70er und 80er Jahren. Das würde heutzutage die Linke fordern, ja. Also das ist tatsächlich, war ein ganz anderer Schlag damals an Personen, die das machen. Und so entwickelt sich auch Politik, ja, orientiert sich immer wieder anders und Dinge ändern sich einfach, ja. Die Realpolitik ist da natürlich ein wichtiges Maß dabei. Neben Donald Trump und Kamala Harris haben wir auch noch zwei weitere Personen, die einen ganz wichtigen Stellenwert haben bei der Wahl. Unter anderem ist das Tim Walz, der Nebenmann quasi von Kamala Harris. Ist euch der Name schon sonst begegnet, weil im Medial gar nicht so intensiv betrachtet?
Ja, mir ist es schon begegnet. Soweit ich weiß, wird er als Vizepräsident antreten.
Also halt Kamala Harris, alte Position sozusagen.
Genau. Ihr Nachfolger quasi dort. Ja. Genau. Habt ihr ein bisschen was zu dem?
Ich habe von Namen gehört, ich habe ein Bild von ihm im Kopf.
Ja.
Aber jetzt wirklich schon vorher gehört habe ich noch nicht. Also das ist ja immer so, ich glaube, dass man auch, das war auch bei Kamala Harris damals so, dass man
jetzt
auf internationaler Bühne hat man sie vorher auch nicht so wirklich wahrgenommen bis zu
dem Wahlkampf. Sie war halt dabei. Das ist halt
als Vizepräsident. Ja.
Also ich finde es deswegen eine super spannende Wahl, Tim Walz hier zu nehmen, weil das eine sehr strategische Wahl war von der Frau Harris. Denn Tim Walz ist, ich sag mal, der typische alte weiße Mann, Waffenbesitzer, ja, war Football-Coach an seiner Schule, war auch Lehrer. Und hat da natürlich ganz viel, greift da eine bestimmte Gruppe an Menschen ab. Ne? Georg, du hast vorhin gesagt, ja, 78% der die Republikanische Partei wählen, sind weiße Evangelikaler. Ne? Ja. Und das merkt man hier, dass sie das sehr clever besetzt hat, genau diesen Schlag Mensch auch dort reingesetzt haben, zu sagen, Mensch, komm doch mal zu uns, ja. Geht bei uns auch genauso.
Wähler von den Republikanern abzuknapsen.
Mhm, so. Genau. Ja, gerade bei den umstrittenen Swing States, wo es viele Unerschlossene gibt, ne, da die zu erschließen und sagen, Mensch, das wollen wir machen. Das ist natürlich super, super spannend, dort in die Richtung zu gehen. Die entsprechende Gegenperson ist J.D. Vance von der Republikanischen Partei. Sagt euch der was? Oder?
Ja, schon viel gehört. Ja. Ziemlich kontrovers teilweise, ja.
Genau. Der ist im Grunde genommen noch ein härterer Hardliner als Trump ist, fordert noch mehr als Trump schon fordert. Das heißt, da ist die Strategie von Donald Trump offensichtlich nochmal eine ganz andere. Er versucht nochmal die richtig Radikalen anzusprechen, also mit seiner
tiefer
Wahl.
Tiefer genau. Einzugehen ins Rechtskonservative.
Richtig, ja, und das ist ja super, super spannend. Und
nochmal denselben Gedanken anders verfassen, sozusagen.
Ja. Genau, ja. Und die noch mehr oder stärker abzuholen, die schon dort drin sind, aber zu sagen, Mensch, mir reicht das noch nicht, ich brauche noch irgendwie jemand, ich brauche also das noch
die
noch
richtigen krasser. Nationalisten, sozusagen.
Mhm, ja, also, ja, Überpatrioten.
Das ist so mäßig, wie als würde Donald Trump halt für ganz Amerika sprechen und die dann schon den republikanischen Gedanken haben, gehen dann zum nächsten. Sozusagen.
Aber ich finde, worüber man auch reden sollte, sind, dass es ja nicht nur die Demokraten, die Republikaner als, ich sage jetzt mal, wählbare Personen gibt. Es gibt ja natürlich auch noch andere, soweit ich das gehört habe. Also ich weiß jetzt nicht, was das in dieser Wahl ist, aber ich habe zum Beispiel gehört bei der, ich glaube, bei der Wahl von Donald Trump, dass dort hier, ich glaube, Kennedy Jr. war das, noch als Präsident.
Weiß ich gar nicht mehr, genau.
Zur Wahl stand. Und er sich dann aber Donald Trump angeschlossen hat und somit die Stimmen von ihm zu Donald Trump gingen.
Ja, es gibt noch weitere Parteien, die dann quasi, wenn sie merken, okay, wir haben keine Chance, das ist ja oft so, die sich dann noch den größeren Parteien jeweils dann mit anschließen.
Das gibt es ja auch in Deutschland zum Beispiel hier bei der Landtagswahl hier in Sachsen. Da war ja auch die, falls man die kennt, die Kleinpartei Volt, die hat sich ja auch im Wahlkampf mit der SPD zusammengeschlossen.
Mhm. Habe ich mich gar nicht so sehr für interessiert. Ich wohne auch nicht in Sachsen. da kommt es vielleicht auch her. Lass uns noch mal ganz kurz auf die Wahl in den USA eingehen und wie die mediale Berichterstattung ausgesehen hat und was da die Besonderheit war. Also in der ersten Präsidentschaftskandidatur von Trump wurde ja im Anschluss dann Facebook dort ausgewählt und gesagt, ihr habt den Wahlkampf beeinflusst. Glaubt ihr, dass Medien diese Macht haben, das zu tun?
Auf jeden Fall.
Ja,
also wenn jetzt...
100%. Lass mal kurz
Ivo. Wenn ich jetzt mal, also jetzt nicht an Facebook, aber jetzt zum Beispiel TikTok denke, wie da manche Parteien Werbung für sich machen und so weiter, die das, also Social Media beeinflusst schon sehr, 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 sehr stark den Wahlkampf in den USA oder in Sachsen oder in Deutschland generell. Also es ist wirklich, also wenn du da als Partei gut reden kannst und gut Werbung machen kannst, jetzt zum Beispiel die AfD oder so, die macht, muss man einfach zugeben, macht sehr, sehr gute Werbung für sich und überzeugt auch viele, viele Minderjährige und junge Wähler, sage ich jetzt mal. Und wenn man das kann als Partei, dann kannst du damit schon sehr, sehr, sehr stark den Wahlkampf beeinflussen.
Ich finde auch, das beste Beispiel ist Taylor Swift.
Ja,
ich meine, es ist zwar die andere Seite, aber trotzdem nutzt sie Newsletter wie TikTok, Instagram nutzt sie halt aus. Ja. Ich meine, gut, es ist jetzt nicht direkt von dieser Plattform, aber trotzdem hat sie damit halt ganz unheimlich viele Menschen in Amerika halt damit dazu gebracht, halt Kamala Harris eine Chance zu geben oder die zu wählen.
Mhm.
Aber einerseits, also was heißt so im Gegensatz, das Attentat, was ja auf Donald Trump passiert ist, zu seiner Rede, muss ich schon sagen, war für Donald Trump an sich die beste Werbung.
Ja, klar.
Also, als er dann dort war, angeschossen, sein Ohr geblutet hat und er dann noch die Faust gehoben hat, das ist die Werbung für ihn gewesen.
Und noch gerufen hat, fight, fight, fight.
Ich will auch, ich will gar nicht sagen, dass es jetzt von ihm geplant war, weil wenn man einigermaßen Ahnung hat, ist es unmöglich, bei einer redenden Person die ganze Zeit so sich bewegt, überall, die aus 140 Meter oder 130 Meter zu treffen.
Hintergrund, das ist, da sind ja auch Leute gestorben.
Das ist also unmöglich.
Wir wollen jetzt nicht in Verschwörungstheorien jetzt abrutschen, sondern einfach nur, okay, was hat das gemacht?
Na, also wie gesagt, das hat halt eine riesige Werbung, für, also was heißt Werbung, aber halt...
Wahnsinnige Medienpräsenz.
Ja, es war halt, es ging ganz, auf der ganzen Welt war das natürlich, ich meine trotzdem, er war ehemaliger Kanzler, ist halt, wird halt vielleicht dann bald wieder gewählt, das ist schon eine wichtige Person und die dann wirklich haarscharf an dem Tod vorbeigeht, das hat schon einen riesen Einfluss gehabt und das hat ja jeder mitbekommen. Also
ich meine, dieses Schwein hat er auch richtig ausgeschlachtet, sage ich jetzt mal. Also ich meine, der hat ja da richtig mit Werbung gemacht, mit den Attentaten oder ja mit dem übergroßen Pflaster am Ohr.
Also ich habe auch mitbekommen, jetzt durch das Attentat haben auch viele Influencer aus den Staaten die Augen auf Donald Trump gerichtet und haben auch viele Videos mit ihm gemacht, habe ich jetzt mitbekommen. Und das ist natürlich auch nochmal sehr viel Promo für ihn.
Also wie gesagt, er ist halt für die Zeit perfekt im Fokus gewesen. Alle haben sich, ich sage jetzt mal, mäßig Sorgen gemacht und das Wort war halt auf ihn gerichtet. Das war halt einfach für ihn wirklich gut und ich glaube, dass das ihn wirklich nochmal richtig
hochgepusht,
noch richtig nach vorne katapultiert hat.
Genau. Man hatte das Gefühl dann nach diesem Attentat, okay, jetzt kann eigentlich Joe Biden machen, was er will. Ja. Jetzt ist es vorbei und dann hat er auch seinen Rücktritt dort angekündigt.
Ich glaube, das war einerseits auch ein Grund,
warum er das gerne gemacht hat. Aber ich würde auch nochmal, wenn wir nochmal kurz zur Medienpräsenz zurückgehen, und ich denke, Medien haben da eine richtig große Rolle. Ich meine, mit Medien schaffst du es, die Menschen zu überzeugen. Ich meine, man muss auch einfach sagen, dass es dort auch Fernsehsender gibt, die eher republikanisch und eher demokratisch eingestellt sind. Also ich glaube CNN oder wie das heißt.
Fox News ist vor allen Dingen Donald Trump.
Ja, ja. Ich meine, das ist ja wirklich von TV zu TV-Sendung unterschiedlich. Dort wird Trump angepriesen und der anderen wird Trump gehasst. Nein, wird Joe Biden angepriesen und dann wieder gehasst. Das ist total unterschiedlich. Aber auch mit TikTok zum Beispiel, diverse Social-Media-Wahlkampagnen, das merkt man ja, und da kommen wir wieder zum Punkt Populismus, das merkt man. Zum Beispiel die AfD, die hat ja wirklich, arbeitet viel mit Bildern, viel mit Emotionen, kurze Antworten auf komplizierte Fragen. Ja. Während dann die SPD dann einen roten Hintergrund, einen weißen Text, auch eher in Fachsprache, sag ich jetzt mal, formuliert, was dann halt auch nicht jedermanns Sache ist, dann das wird auch keiner lesen, das ist total langweilig. Da schaue ich mir lieber ein Bild an von der AfD, voller Emotion, ein kurzer Satz und denke ich mir, oh ja, das kann stimmen, auch wenn das jetzt natürlich nicht meine Meinung ist, weil ich der Überzeugung bin, dass diese Argumente von der AfD nicht haltbar sind und auch die Punkte. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Es ist einfach nur so diese Art und Weise, wie ich meine Punkte verbreite. Ja. Dort gibt es die eine Seite, die das absolut lahm verpackt. Einfach nur mit Text, was sich keiner durchlesen will.
Das ist,
also ist halt einfach so. Und dann gibt es halt natürlich noch die absolute, ich sage jetzt mal, die Emotionsüberflutung der AfD mit ganz vielen Bildern und ganz kurzen Text, so ein bisschen in Bild-Jargon.
Es ist einfach so, wer die Nachrichten auf seiner Seite hat, hat halt einfach einen großen Vorteil.
Ja, also die Medien auf seiner Seite hat.
Ja, oder halt allgemein Medien. Weil, wie gesagt, das ist einfach heutzutage eine wichtige Rolle. Du kriegst alles darüber mit. Also durch Instagram und TikTok hast du auch das mit dem Attentat mitbekommen. Und also das geht ja einfach überall rum.
Ja.
Und natürlich haben unterschiedliche Nachrichtensender oder unterschiedliche Medienplattformen andere Meinungen. Auch zum Beispiel bei dem Attentat hieß es ja auch ganz am Anfang, beim Fokus, dass Donald Trump erstmal von der Bühne genommen wurde, weil es laute Geräusche im Hintergrund gab. Das gab es ja ganz am Anfang, bis es dann wirklich erst aufgelöst worden ist. Natürlich ist es einfach halt eine Meinung und wenn man halt wirklich einen Mediensender hat oder allgemein eine Plattform, die pro für einen ist, macht das schon einfach was. Ja, weil wenn jetzt tendenziell eher eine ältere Generation nur auf Twitter oder Facebook ist, wo unheimlich viel CDU oder AfD repräsentiert oder auch im Amerikanischen, das macht einfach viel. Du öffnest die Plattform, das Erste, was du siehst, sind die Republikaner. Dann befasst du dich damit und macht einfach schon was.
Das ist auch der Algorithmus.
Ich würd jetzt nicht sagen Gehirnwäsche, aber trotzdem, wenn du dich halt jahrelang oder Stunden am Tag damit beschäftigst, das ist einfach...
Vor allem, das siehst du ja auch immer öfters. Ja. Und wenn du das dann immer wieder siehst, immer wieder selbe ähnliche Argumente vor dir liegen hast und dann nicht so wirklich im Hinterkopf hast, das ist der Algorithmus, fängt man auch irgendwann an, das zu glauben.
Ja, dieser Algorithmus glaube, an sich dort, ist ja auch das
dass
Schlimme.
Dass dort ich sag jetzt mal, Altparteien da oder auch die Parteien, die schon vor der AfD zum Beispiel im Bundestag, Landtag oder sonst wo waren, einfach viel zu spät nachgezogen haben. Ich glaube, dass dieser wahnsinnige Wahlerfolg in der AfD auch unter anderem an zum Beispiel Social Media liegt. Dass dort einfach diese Medienpräsenz dort so wahnsinnig groß ist. Also wird wirklich alles, jedes einzelne Detail von Wahlkampf oder auch gerade aktuelle Geschehen werden immer gepostet irgendwie auf Social Media Kanälen.
Werden dort reingepackt. Wir machen ja auch gerade Medien. Wir sind gerade dabei. Wir gestalten gerade mit einem Medium, nämlich dem Podcast. Und ganz abschließend würde ich von euch einfach ganz kurz euch um eine Sache bitten. Nämlich stellt euch vor, ihr würdet jetzt in den USA gehört werden. Was würdet ihr den jungen Menschen, die vor Ort jetzt gerade sind, euch vielleicht hören, raten? Jeder kann es einen Satz und dann war es das zum Abschluss.
Georg, du hast anfangen.
Ich muss selber noch überzeugen, also überlegen. Also ich werde vermutlich irgendeinen Satz sagen wollen, der jetzt meine Meinung repräsentiert. Ich fände es einfach wichtig, dass man probiert, für die Zukunft zu wählen, auch auf zukünftige Probleme, sage ich jetzt mal, Klimawandel. Und ich meine, das ist ja nicht immer nur der Klimawandel das einzige Problem, sondern das ist ja, hat ja auch, wenn es so weitergeht, irgendwann diverse Migrationsströmungen, weil es dann einfach Orte gibt, wo es viel zu warm ist. Aber ich will da gar nicht mehr abschweifen, sondern ich würde einfach sagen, dass man sich umfangreich wirklich mit Politik befassen sollte und nicht immer alles sofort glauben sollte, was jetzt zum Beispiel auf Social Media steht, sondern auch einfach mal überlegen, was sagt er dort? Mhm. Vielleicht schaue ich mir einfach mal die Quellen an, die er hat. Oder vielleicht schaue ich mir auch einfach an, zum Beispiel, ist das vielleicht sogar eine Lüge, eine Halbwahrheit, die er dort vorliegt, die er als Argumentationsgrundlage benutzt. Und wenn man probiert, dazu hinter zu schauen, dann, so war es zumindest bei mir, dann habe ich halt diese, keine Ahnung, diesen, habe ich halt gemerkt, dass so teilweise wirklich, ja, einfach nur, ich sage jetzt mal, Scheiße behauptet wurde.
Ich würde sagen, auf jeden Fall, einfach mehrere Meinungen anhören. Das finde ich ist wirklich wichtig, weil trotzdem ist es so, wenn autoritäre Personen etwas sagen, kommt es schon einfach wichtiger rüber. Und auch wenn jetzt, wie gesagt, eine Medienplattform was sagt, zum Beispiel das beste Beispiel, die Frankfurter Allgemeine schreibt anders als jetzt zum Beispiel der Spiegel. Ja. Dass man sich einfach mehrere Meinungen anhört und vielleicht auch seine eigene Meinung mal reinbringt. Das finde ich, glaube ich, wichtig, weil es gibt einfach Leute, die haben halt einen favorisierten Newsletter oder irgendeine App oder was weiß ich, dass man sich trotzdem einfach mehrere Meinungen abholt, das finde ich wichtig.
Ja, also
würde ich mitgeben, sozusagen.
Ivo.
Also ich würde zuallererst mal sagen, man sollte sich seine politische Meinung nicht auf Social Media, vor allem nicht auf TikTok bilden, weil, wie Georg schon gesagt hat, da wird meistens nur das Halbe erzählt. Wenn ich wirklich überzeugt sein möchte von einer Partei, dann sollte ich mir das Wahlprogramm durchlesen und dann entscheiden, ob ich das jetzt wirklich gut finde oder nicht. Weil auf TikTok wird viel Müll erzählt einfach. Da werden Sachen erzählt, die stimmen nicht. Das kommt aus Quellen, da weißt du auch nicht, woher das jetzt wirklich kommt, wer das jetzt erzählt hat. Das ist das eine. Also ich würde den Leuten mitgeben, bildet die Meinung nicht auf TikTok. Und zweitens, ich würde jetzt nicht sagen, ja, wählt die, sondern ich würde sagen, guckt euch lieber an. Ja. Versetzt euch mal in die Lage, was passieren würde, wenn er die wählt. Angenommen, sagen wir mal Donald Trump. Was würde passieren, wenn er den wählt? Er sagt, er kriegt es hin, dass der Krieg in der Ukraine in 24 Stunden vorbei ist. Überlegt euch, wie er das macht. Also wie vorhin schon gesagt wurde, der wird nicht dahin spazieren und sagen, ja, Putin, hör mal bitte auf oder was weiß ich. Ja. Ich denke mal nicht, dass das so friedlich ist. Also ich würde sagen, man sollte sich ausmalen, was passiert, wenn ich diese Person wähle. Wie regiert sie dann?
Ich würde noch ein was zum Schluss sagen, das ist wirklich das allerletzte, dass man wirklich jetzt Reden von Präsidenten oder von wichtigen Personen nochmal richtig interpretiert, was hat er da jetzt wirklich gesagt, weil das ist einfach, das ist wie gesagt das, was, ich würde jetzt nicht sagen Problem ist, aber wie gesagt, wie wir vorhin schon gesagt haben, wenn Menschen gut reden können, können die schon in einer gewissen Art manipulieren, dass man wirklich sagt, okay, ich höre mir die Rede nochmal an und versuche ganz genau zu verstehen, was er gesagt hat. Mir geht das genauso, wenn eine wichtige Person was sagt, dann kriegt man das ganz anders mit, wenn man vielleicht 10 Minuten später nochmal kurz drüber nachdenkt. Ja. Das finde ich auch wichtig.
Vielen Dank. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für eure Teilnahme heute am Podcast. Ihr habt das ganz wundervoll gemacht. Ihr habt ganz viel Wissen mit eingebracht, ganz viel Meinung auch natürlich gesagt. Es hat mir sehr große Freude bereitet. Vielen Dank, Ivo. Vielen Dank, Josua. Und vielen Dank, Georg.
Gerne.
Und es würde mich gerne sehr freuen, wieder, wenn wir uns bald wieder zu einem anderen Format dann wiedersehen. Bis dahin wünsche ich auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern eine wundervolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.